Ich möchte unseren nächsten Referenten vorstellen, Desha Birkash. Desha Birkash arbeitet auch mit Menschen, deren Leiden sich körperlich ausdrückt. Er ist Lehrtherapeut für strategische systemische Therapie. Er ist Psychiater und Lehrbeauftragter an der Universität, an der Semmelweis-Universität in Budapest. Teilnehmerinnen unserer Fortbildungsveranstaltungen wird Desha Birkash kein Unbekannter mehr sein. Er hat schon öfters unsere Fortbildungsschiene bereichert mit seinen Vorträgen zum Thema Psychosomatik und systemische Therapie. Heute wird er uns berichten über psychosomatische Beschwerden wie Reizdarm und Heuschnupfen. Bitte, Desha. Ja. Das ist nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich möchte Ihnen über meinen Ansatz berichten, den ich seit einigen Jahren schon verfolge und immer weiterentwickle, nämlich eine Kurztherapie für eine systemisch-strategische Kurztherapie für psychosomatische Beschwerden. Also als ich damit begonnen habe, dieses Problem mir anzuschauen, ist das gut mit dem Mikro?
Ist eine Rückkoppelung ist, drin.
Und hier? Ist das immer noch?
Nein, es ist immer noch. Du müsstest hinter den Tisch gehen.
Ja.
Da glaube ich.
Ja, jetzt ist es besser. Gut, ich werde mich dann setzen. Es ist nicht besser. Und jetzt? Jetzt ist es gut. Als ich mich mit dieser Problematik zu befassen begonnen habe, habe ich mir gedacht, wie soll man Symptome aus systemischer Sicht verstehen? Da kam mir natürlich sofort Gregory Bateson zu Hilfe, nicht? Der sagte, dass das verbindende Muster immer ein Tanz ineinandergreifender Teile sei und erst sekundär durch irgendwelche physikalischen Grenzen bestimmt und festgelegt wäre. So dachte ich mir, sehen wir uns diese Probleme aus einem Gesichtspunkt an, wie erschafft man sich selbst? Wie erschafft man sich selbst seine und ihre psychosomatische Symptome und wie werden diese aufrechterhalten? Also wieder klassisch MRI. Es handelt sich bei psychosomatischen Problemen um den Tanz des Körpers mit unseren Affekten, Gedanken, Gesten, Gefühlen und Handlungen. Dieser Tanz läuft auf vielen Ebenen ab, nicht auf einer Ebene, in einer Dimension in Bezug zu uns selbst, in Bezug zu unserer Familie und in Bezug zu unseren Werten, Wertvorstellungen, Normen, nicht der Bezug zur Welt sozusagen. Was ich noch gesehen habe, ist, dass angstüberladene Symptome sich weiter aufrechterhalten, genauso wie Ilka es formuliert hat, nicht, als sie sagte, dass die Erinnerung an den chronischen Schmerz den Schmerz aufrechterhält. was ursprünglich da war, das ist nicht mehr von Belang, das spielt keine Rolle mehr, nicht? Dass da einmal eine Entzündung existierte oder etwas anderes, das spielt in diesem Sinn überhaupt keine Rolle mehr. Das erste Problem, worauf ich eingehen möchte, ist Heuschnupfen, und ich möchte Ihnen jetzt mein Modell vorstellen, wie das abläuft, nicht? Weil alle kennen das, wir sind ja immer noch in der Periode, nicht? Bis Ende September, glaube ich, vielleicht Anfang Oktober, bis der erste Frost kommt, nicht? Bis der den Ragweed dann endlich zum Absterben bringt. Aber dann, man fühlt, dass die Schleimhäute anschwellen, man fühlt ein rohes Brennen und diese Schwellung und diese unangenehmen Reize, man fühlt auch, dass die Atemwege sich einengen. Und in vielen Fällen, wenn man versucht, mit einem Nasenspray oder den herkömmlichen Mitteln, den alle jetzt verwenden, oder sehr viele, die allergisch sind, diese Symptome in der Nase zu lindern, dann geht's noch einen Stockwerk tiefer in die Lungen. Das kommt immer wieder vor, dann wird man asthmatisch oder keucht in der Nacht ein bisschen. Und das Problem ist, dass Erleichterung nur dann kommt, aber nur auch ganz kurz, wenn man niest. Aber dieses Niesen eben ist auch keine richtige Erleichterung, das nimmt einen mit, körperlich mit. Also das nimmt den ganzen Körper mit. Ich glaube, Sie kennen das, die Welt wird erschüttert und der ganze Körper wird mitgenommen. Vor allem, ich habe viele Nachbarn, die an Heuschnupfen leiden, die niesen ja schrecklich laut und die niesen ja repetitiv. Und das Problem ist, dass dieses Niesen also die Atemwege nicht mehr frei hält in einer solchen Situation. In einer anderen Situation würde das absolut gut funktionieren. Das Niesen ist ja eine Art der Ausatmung, nicht? Als Mediziner habe ich das gelernt, gleich in Physiologie, nicht? Aber in diesem Fall ist das Niesen und wird das Niesen nicht mehr so wahrgenommen. Und das Niesen führt vermehrt zu Schwellung. Und was die Patienten versuchen, die versuchte Lösung ist genau dasselbe, das Freihalten der Atemwege, die Nase pusten, sich schneuzen oder schniefen, diskret schniefen oder weniger diskret sich schneuzen, nicht? Dann folgen nach einer Weile kompulsive Handlungen, die das Problem verstärken. Kompulsive Handlungen kommen bei Männern öfter vor, diese Handlungen, die von denen erzähle ich jetzt weniger, weil das hat eher was mit der Toilette zu tun, von Stefan auch geredet hat, man tut in der Nase herumbohren, nicht, und versucht die Atemwege freizuhalten, aber das machen sehr viele chronische Patienten und das ist furchtbar peinlich natürlich. Aber das machen sie trotzdem. Und das Problem wird dann schlimmer, wenn man durch diese Irritation noch irritierter wird und wenn man nach einer Weile, Allergiker wissen das alle, wenn man durch Gerüche, spezielle Gerüche, zum Beispiel wie ein Teppich riecht, nicht? Ein Schurwollteppich, den man einmal hatte, und wenn man denselben Geruch wieder wahrnimmt. Diese Gerüche sind wie Stimuli, wie Reize, die sofort eine allergische Reaktion hervorrufen. Ich weiß nicht, ob Sie die Anekdote von Paul Watzlawick kennen, mit dem berühmten Professor, der mal einen Vortrag halten muss in einem Saal voll mit Rosen. Und der war nicht vorbereitet darauf, dass der Saal voll wäre mit Rosen und es geht ihm schrecklich, er keucht, er hat Symptome des Heuschnupfens und dann nach der Präsentation sagt er, das ist schrecklich, ich hätte wissen sollen, dass hier so viele Rosen waren. Und dann sagt der Veranstalter, aber das sind doch keine echten Rosen. Aha, Und das kennen wir alle. Wir kennen alle, dass das neuronale Prozesse sind. Ein anderes Beispiel, ein Patient von mir, der an Alzheimer erkrankte, hatte plötzlich nach dieser Erkrankung keine Symptome mehr. Kein Asthma, keine Rhinitis, sein Heuschnupfen war weg. Und es finden sich viele solche Beschreibungen im Internet auch, dass mit einer Demenz die Symptome des Heuschnupfens absolut verschwinden. Das heißt aber nicht, dass ich eine Therapiemethode jetzt das Problem ist also komplex, sogar schon das Niesen kündigt eine bevorstehende Atemnot für die Patienten an und sie fühlen förmlich, dass sich ihr Bronchien zusammenziehen und dass sie dann bald keine Luft mehr haben werden. Wenn man ein solches Problem, ein psychosomatisches Problem angeht, ist da immer wieder die Frage, wie kann ich das Problem so utilisieren, so benutzen, dass nach einer Therapie nichts mehr vom Problem übrig bleibt. Wie kann ich dieses Problem während des Lösungsprozesses ganz aufgearbeitet werden, unserem Nutzen werden? Nicht wie Lao Tse sagt, sagt es auf Englisch, the bad is raw matter for the good picture carver. Das Schlechte ist raue Materie für den guten Bildhauer. Also man verwendet alles und versucht also etwas, das problematisch war, die Unannehmlichkeit, diese Irritation, die allergischen Reaktion umzuwandeln an etwas, das nützlich ist, das gut ist. Und durch die Veränderung der Wahrnehmungsmodalität der Klientinnen sind wir wirklich imstande, Symptome wie Heuschnupfen als Schutz, als eine Art Schutz zu verstehen. Ich werde Ihnen das gleich erklären, wie das geht. Wie können wir Symptome nutzen und diese Symptome dadurch oder in einem Prozess der Transformation so verwenden, dass dieser Prozess zu ihrer Auflösung führt. Ich zeige Ihnen gleich einen strategischen Dialog, den ich mit einem Klienten gemacht habe. Der Klient von mir hatte Heuschnupfen seit etlichen Jahren, glaube ich 18 mindestens. Er hatte auch Asthma und seine Symptome wurden im Winter immer besser, aber die waren auch da präsent. Aber natürlich im Sommer, im Spätsommer, war es dann für ihn ganz schwer, das zu ertragen. Und ich fragte folgende Frage. Wenn Sie an alle Ihre Ängste zurückdenken, die mit Ihrer Nase, Ihren Atemwegen und Ihrer Atmung zusammenhängen und eine Top-Liste Ihrer furchtbarsten Erfahrungen zusammenstellen müssten, was alles kommt Ihnen in den Sinn? Dann sagt er nach einer Weile, er sagt vieles, aber das sagt er auch. In meiner Kindheit hatte ich eine Riesenangst davor, dass meine Nase beim Schlafen zu bluten beginnt. Ich hatte oft Nasenbluten und dass ich einmal beim Schlaf in meinem eigenen Blut ersticke wie Attila der Hunne. Und er sagte zwar, dass seine Mutter sagte ihm, das stimmt nicht, dass dieser Typ da an eigenem Blut erstickt ist, den hat seine eigene Frau umgebracht, weil er so ein Bösewicht war. Aber er sagte, dadurch wären die Ängste nicht verschwunden. So, und er sagte, ich spüre jetzt noch, wie das Blut meine Gurgel runterrinnt. Ich habe es bald nicht mehr gewagt, auf meinem Rücken zu schlafen. Und dann kam er auch darauf zu sprechen, dass er in seiner Kindheit, dass sich seine Nase so austrocknete, dass diese trockene Schleimhaut schon die Blutung als vorankündigte. Und wann ließ das Bluten und dieses Gefühl der zerrenden Trockenheit in ihrer Nase nach? Meistens dann, wenn ich meine Nase von dem Einschlafen eingecremt habe, Unguentum nasale hat es, glaube ich, geheißen, und dann später, als ich allergisch wurde, war meine Nase so oft verstopft und tropfte. Da hatte ich das Problem mit der Trockenheit und dem Nasenbluten nicht mehr. Nur wenn ich mich zu stark geschneuzt habe. Es scheint so, als ob die Verstopfung ihrer Nase und das wässrige allergische Nasenrinnen zumindest das Problem der ständigen Trockenheit und der gefährlichen Blutung gelöst hätte. Ist das richtig? Und da sagte er ja. Und dadurch hatte er, wenn kein inneres Bild, doch dadurch gewann er an eine innere Vorstellung, nicht? Die zerrende Trockenheit, eine Repräsentation, eine innere Repräsentation. Die zerrende Trockenheit, die ist schlecht, aber die feuchte Schwellung ist was Gutes. Denn das lindert diese Trockenheit der Schleimhaut und dann blute ich nicht mehr. Das ist so etwas wie eine Art Schutz. Als sie schon allergisch waren und dieses gewisse rohe Brennen in ihrer Nase und ihren Augen da war, milderten sich diese Symptome in dem Moment, als ihre Nase feuchter zu werden und innen anzuschwellen begann. Und er sagte auch ja, es wurde besser und milder, aber mich hat dann natürlich die Verstopfung zu stören begonnen. Ja, natürlich. Und wenn Ihr Atemwege jetzt feucht und eng sind, haben Sie die Gewohnheit zu schniefen, die Nase zu pusten und gar sich zu schneuzen, oder lassen Sie sich dadurch nicht stören? Und da sagt er, klar, das tut er. Und da frage ich, und dauert die Erleichterung länger an oder kehrt das raue Brennen bald zurück? Und er sagte, ich fühle mich nur kurz ein bisschen erleichtert. Dann kehrt es aber zurück und wirkt oft noch ärger. Das machen viele Allergiker nicht. Ständig die Nase. Also sie können ihre Atemwege nicht frei halten. Und die allergische Attacke beginnt von Neuem. Sie beginnen sich wieder, sie bekommen wieder ihre Hustanfälle und sie fühlen, dass sie nichts gelöst haben. Und wann sind sie besorgter, dass sie etwas Irritierendes einatmen könnten? Wenn es in ihrem Naseninnern feucht und eng ist? Oder wenn es trocken und roh wird? Und dann sagt er, klar, wenn es trocken und rau wird, denn alles, was ich einatme, das reizt mich und irritiert mich. Und dann frage ich, liege ich richtig in der Annahme, dass Ihre nassen, geschwollenen Atemwege eine Art Schutz für Sie bedeuteten? Eine Schutzmaske? Das ist schon eine Art Bild, nicht? Welche die Feuchtigkeit Ihrer Nase bewahren, das Brennen und den rohen Juckreiz lindern und sogar gegen irritierende Eindringlinge schützen kann? Und dann gehen wir weiter. Leider wirkt sich diese enge, feuchte Schwellung zugleich störend auf Sie aus und so müssen Sie sich oft so lange schneuzen, bis Sie diesen Schutz entfernt haben. Und so fängt alles nochmal von vorne an, stimmt's? Und das, wenn wir schon da angelangt sind, hat sich die innere Repräsentation des Patienten verändert. Er denkt ganz anders. Er nimmt seine Symptome auf eine andere Art und Weise wahr. Die Irritation, nämlich die Schwellung der Nase und die Feuchtigkeit, dieses Nasenrinnen, das, wogegen er ständig angekämpft hat, die irritiert ihn nicht mehr. Denn die wird als eine Art Schutz wahrgenommen, in diesem Fall jetzt eine Art Schutz gegen die Trockenheit und gegen das Ersticken am eigenen Blut, nicht? Das ist so ein starkes Bild, nicht? Dass in diesem Moment der innere Kampf des Patienten gegen die inneren Symptome einfach aufhört. Er kämpft nicht mehr dagegen an, ist nicht mehr irritiert durch diese Allergie. Und ich erzähle Ihnen ein Beispiel, wie wir unsere allergischen Prozesse durch unsere eigene Irritation aufrechterhalten. Ganz einfach bei Kindern, wo ein Ekzem besteht und die Kinder kratzen sich, nicht? an dieser Stelle. Da kann es passieren, dass dieses Ekzem sich dann immer mehr verbreitet, vertieft und dass dieses Ekzem nicht mehr verschwindet. Aber wickeln wir diese Stelle ein für 2 Wochen zum Beispiel und 3 Wochen und das Kind erinnert sich nicht mehr daran, dann ist es weg. Also nur ganz kurz technische Bemerkungen, weil ich habe gesehen bei vielen, wie ich diese Rohheit und sowas benutzt habe, das nicht, das fühlen die allergischen Patienten. Also das sind die Ausdrücke, die sie am meisten fühlen. Also die chronisch entzündete Schleimhaut ist trockener und die ist dünn. Ist viel dünner als die herkömmliche Schleimhaut und die blutet auch oft. Die Angst vor Allergie wird in diesem Fall, in dieser Therapie, zum Beispiel gegen die Angst vor Ersticken verwendet. Wir fear against fear, nicht? Wir verwenden eine paradoxe Technik, aber in vielen Fällen, wo wir nicht eine solche Angst finden, finden wir etwas anderes. Dann lassen wir unsere Patientinnen so lange daran denken, was ihnen ein schlechtes Gefühl verursacht haben mag, bis wir etwas finden. Ich zeige Ihnen das gleich, wie das geht. Und es geht um eine Desensibilisierung, nicht? Die feuchte und die geschwollene Schleimhaut ist eine Art Schutz und die rohe, trockene Schleimhaut bedeutet Gefahr. Wohingegen früher, wenn für die Klienten Tim bedeutet hat, wenn meine Nase frei ist und trocken ist, dann fühle ich mich gut, nicht? Und jetzt ist es was anderes. Und dann ist eine der Therapietechniken, die ich benutze, ist die Essenz unangenehmer Empfindungen. Und ich sage meinen Klienten, als ob sie auf der Suche nach den Ingredienzen für eine Essenz wären. Eine Essenz ihrer unangenehmen Empfindungen für eine Impfung. Bitte, bis zum nächsten Mal, bis wir uns treffen, tun Sie jeden Tag 15 Minuten lang sich entspannt hinlegen, die Augen schließen und denken Sie zurück an all die unangenehmen Empfindungen, die Sie gefühlt haben, seit Sie allergisch sind. Wie sich das angefühlt hat, wie Sie sich gefühlt haben dabei, an all diese Erfahrungen. Das funktioniert also ein bisschen wie Traumatherapie. Ein bisschen. Und die Symptome werden nach einer Weile von der Klientin wie eine Art Gleichgewichtsverlust wahrgenommen, nicht? Das System hat zu viel Redundanz. In diesem Fall geht es darum, dass allergische Patientinnen keine Allergie an sich haben, nicht wie wir im medizinischen Sinne haben. Die haben nicht etwas Krankhaftes. Nein. Einmal ist ihre Nase zu trocken und zu offen und zu rau und einmal ist sie zu feucht und zu geschwollen. Und es gibt keine Übergänge wie bei uns allen anderen, sondern es gibt nur diese 2 Extremitäten und diese bedingen sich gegenseitig. Und was wir also tun in dieser Therapie, ist eine Art psychologische Immunisation, nicht? Je öfter unsere Klientinnen zurückdenken an diese unangenehme Erfahrung und daran, dass diese unangenehme Erfahrung ausgelöscht werden kann durch die Feuchtigkeit in diesem Sinn und die Schwellung, dass sie also nicht ersticken am Blut, geht es ihnen besser. Aber wenn jemand seit 18 Jahren zum Beispiel eine chronische Allergie hat, dann kommen auch Zwangshandlungen dazu. Nicht die Nase offen halten, sich die Nase pusten oder noch was Unangenehmeres. Nun, und Patientinnen sind sich dessen bewusst. Das sind Zwangshandlungen. Klientinnen bemerken, dass sie, wenn immer sie in einer Situation sind, wo ihnen unangenehm zumute ist. Dass sie dann instinktiv zu ihrer Nase greifen, Männer vor allem, oder sich die Nase pusten müssen. Und auch wenn sie nicht allergisch sind, tun sie das instinktiv. Und darauf reagiert dann ihr Körper mit allergischen Symptomen. Das ist auch interessant. Wenn immer sie in einer Lage sind, wo sie angespannt sind oder zu viel Angst erleben müssen, tun sie instinktiv an ihre Nase greifen, Ekzematiker kratzen sich und dann werden diese Symptome nur noch schlimmer. Ich fühle mich schlecht, es sind meine Symptome. Das ist ein typisches Erlebnis für psychosomatische Patientinnen. Nicht, ich fühle mich schlecht, ich bin angespannt in dieser Situation, gestresst oder hungrig, oder ich fühle, dass mein Gegenüber sich mir gegenüber feindlich verhält und so, und das ist eine unangenehme Situation. Nein, ich fühle mich schlecht, es ist meine Allergie. Sie nehmen also die Quelle ihrer Ängste und ihrer Frustrationen nicht wahr. Das ist sehr wohl bekannt in der Medizin, und das heißt Alexithymie. Also es sind Zwangshandlungen, die hier ausgeführt werden. Diese sind auch reparativ und besänftigend zugleich. Wenn man sich die Nase pustet, dann ist das eine Erleichterung. Oder es führt auch dazu, dass wir etwas Schlechtes abwenden können. Nämlich, dass sich das Gegenüber von mir, wenn er sich mir gegenüber feindlich verhält, dass dann kein Konflikt entsteht. Das ist eine Zwangshandlung. Und dann können wir eine Symptomverschreibung machen, wie wir diese Zwangshandlung dann lösen können. Ich möchte aber, wie viel Zeit habe ich noch? 15 Minuten. Ich möchte aber jetzt schnell weitergehen. Weitergehen auf das Reizdarmsyndrom. Reizdarmsyndrome haben hauptsächlich drei Erscheinungsformen, die durchfallbetonte, die verstopfungsbetonte und die schmerzbetonte Erscheinungsform, wo man Blähungen hat, und die aber am häufigsten sieht man, dass sich Verstopfung und Durchfall gegenseitig abwechseln. Wieder zwei Extremitäten wechseln sich ab. Und am häufigsten spüren Patientinnen Schmerzen und ein Füllegefühl. 10% der Bevölkerung klagt über ein Reizdarmsyndrom irgendwann in einer Periode in ihrem Leben, in seinem Leben. Und das Problem ist bei dem Reizdarm, dass die geringste Peristaltik, die Bewegung der Eingeweide des Darmtraktes Angst erzeugt. Und fühlen wir diese Dehnung, dann geht es uns schon schlecht. Und diese Angst, die führt natürlich zu einer Kontraktion unserer Bauchmuskulatur und der Dammmuskulatur. Das erhöht natürlich den Druck im Bauch und das führt sehr oft zu Durchfall. Und nach einer Weile beobachten Klientinnen auch, dass viele Speisen ihre Feinde werden, nicht? Diese oder jene Speise, die darf ich nicht, die kann ich nicht essen, weil sonst geht's mir schlecht. Aber die Mediziner sagen nach einer Weile, ich kann keine Allergie feststellen oder essen Sie es halt nicht, wenn Sie es nicht mögen. Aber das führt nicht zu einer richtigen Lösung. Ein Problem sehr oft bei Patientinnen mit einem Reizdarm ist the purging ritual. Sie müssen aufs Klo, bevor sie es wagen, in die Stadt zu gehen. Und sie müssen wissen, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, weil sie haben schreckliche Angst davor, dass irgendwas mit ihnen passiert, dass sie Durchfall haben. Ein leerer Darmtrakt bedeutet immer Wohlbehagen, Sicherheit. Und das Zwangsritual, dass sie ständig aufs Klo müssen, gibt unseren Patientinnen eine kurzweilige Erleichterung. Aber auf die Dauer verstärkt das ihre obsessiven Angstgedanken. Sie haben immer mehr Angst davor, dass es ihnen schlecht gehen, noch schlechter gehen kann. Ich habe mir gedacht, kommt jetzt, darf man da eine Illustration zum Purging Ritual machen? Und dann dachte ich mir, na doch nicht, aber der Max und Moritz in mir hat gesiegt und mein Freund hat dann eine Grafik gemacht. Das Schlimmste, was man fürchtet. Und was man befürchtet. Was sind die Therapietechniken für dieses Problem? Wieder die Essenz unangenehmer Empfindungen. Das kann man unseren Patientinnen wiedergeben. Sie denken wieder in einer ritualisierten Form nach, jeden Tag 15, 20 Minuten an ihre schlimmsten Erfahrungen. Und ich kann das jetzt nicht in einem Fall illustrieren, aber können wir auf ähnliche Weise fortfahren, wie bei der Allergie, nicht, dass Symptome sich gegenseitig bedingen und dass der Durchfall vor Verstopfung schützt, die Verstopfung vor Durchfall schützt. Und dass diese zwei Extremitäten dann doch irgendwie angenommen werden von der Patientin. Das wird wichtig. Und dann geht es auch um darum, dass man das Purging Ritual unterbindet. Wie unterbindet man ein solches Ritual? Ich hatte vorgestern eine Patientin bei mir, die an einem Reizdarmsyndrom leidet. Und es war Folgendes. Sie hat sich seit längerer Zeit nicht mehr in die Stadt gewagt. Wenn ja, dann nur mit dem Taxi und ganz schnell Geschäfte erledigen und wieder nach Hause. Das geht seit ziemlich langer Zeit so. Und sie hat furchtbar Angst, in eine peinliche Situation zu geraten. Und tut deshalb immer, sie kennt alle öffentlichen Anlagen in der Stadt, hat sie mir schon gesagt. Alles, alle Restaurants, wo man hingehen kann und so. Aber das Problem war bei ihr in Therapie, dass sie sagte, sie wäre so obsessiv. Sie hätte solche Angst vor diesem Durchfall, obwohl sie keinen Durchfall mehr hat. Nach der vierten Sitzung hatte sie keine Durchfälle mehr, aber sie hätte solche Angst, dass diese Angst ihr das Leben zur Hölle machte. Sie konnte an nichts anderes denken und konnte sich an nichts anderes konzentrieren. Und da gab ich ihr die Aufgabe, okay, was ich Ihnen jetzt sage, das wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, aber ich bitte Sie jetzt, den Pakt mit dem Teufel zu machen und das zu machen, obwohl Sie vielleicht denken, das bringt nichts. Ich sagte, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns treffen, tun Sie jede halbe Stunde, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, gehen Sie in ein WC. Und Sie führen die Sicherheitsvorkehrungen durch, die Sie immer durchführen. Das machen Sie und dann sind Sie immer gesichert. Sagt sie, ja, gesichert bin ich schon, aber das ist eine Tortur, entschuldigen Sie. Und dann sagt sie, und was ist, wenn ich es vergesse? Und dann sage ich, naja, das steht Ihnen dann frei, zu machen, was Sie wollen. Aber genau von diesem Satz wusste ich, dass es ihr besser gehen wird, nicht? Wenn in Therapie das gesagt, dieser Satz ausgesprochen wird von jemandem, der obsessiv war, der absolut obsessiv und ständig daran denken musste. Und jetzt fragt sie, was ist, wenn ich es vergesse? Da weiß ich, da sind wir auf einem guten Weg. Also, was ich hier beschreibe, darüber haben wir schon gesprochen. Und natürlich geht es auch darum, dass man die Mahlzeiten einhält. Weil die Angst wird verstärkt dadurch, dass man phobische Angst vor Speisen hat. Und man wagt es also nicht zu essen. Und dann sollen meine Patientinnen daran denken, dreimal am Tag mindestens ein bisschen fantasieren, worauf haben sie Gusto? Was würden sie gerne essen? Welche Speisen? Und ich sage ihnen immer wieder, Tiere fühlen instinktiv, was ihnen bekommt, wohlbekommt und nicht. Und wir essen schon aus dem Kopf, nicht? Oder unter Zeitdruck. Wir haben eh nicht Zeit für die Speisen, die uns bekommen würden, die wir gern essen würden. Ja, ganz kurz, psychosomatische Rituale, von denen wir gesprochen haben. Oh, das war zu schnell. Erzeugen Konfusion und nach einer Weile fehlt es Patientinnen schwer, zwischen den unangenehmen Gefühlen und ihrem körperlichen Unbehagen unterscheiden zu können. Wenn immer ich meine Nase puste, wenn ich mich schlecht fühle in irgendeiner Situation, irgendwo, weiß ich es nicht, ob es mit der Situation zusammenhängt oder mit mir. Und Patienten verlieren eben, sie wissen nicht, was die Ursachen ihrer Probleme sind. Deshalb gebe ich Ihnen immer die Aufgabe, das Tagebuch der nächsten Bedürfnisse. Bitte beobachten Sie Ihre Symptome und wenn immer Sie gequält werden, durch Jucken und sich erleichtern möchten, wischen Sie die Nachricht nicht ab. Wenn immer Sie gequält werden von einem Brennen in der Nase, don't blow your chance, oder von Krämpfen, verkrampfen Sie sich nicht noch mehr, sondern beobachten Sie sich und warten Sie einige Momente auf Ihr nächstes Bedürfnis. Was bräuchten Sie in dem Moment? Womit würden Sie sich wohlfühlen in dem Moment? Und das stoppt die alexithymische Transformation. Ich fühle mich schlecht, es sind meine Symptome. Und Patienten werden aufmerksamer für die Quellen ihrer Bedürfnisse. Und die klassischen Bedürfnisse, die in jedem Psychologiebuch stehen, nicht? Ja. Also mit dem Tagebuch der nächsten Bedürfnisse lernen es Patienten, ihre Bedürfnisse zu erkennen und die Quellen ihres Unbehagens besser wahrzunehmen. Haben wir noch 5 Minuten? Wir fragen noch. Gut, die familiäre Situation können wir leider nicht behandeln, obwohl ich einen ganz neuen strategischen Dialog dafür habe. Aber wenn wir für Fragen vielleicht 2 Minuten. Sollen wir es tun? Sollen wir weitergehen oder fragen? Weiter? Gut, also die Doppelbindung in dieser Situation ist, in einer psychosomatischen Situation ist, jetzt gehe ich ganz schnell weiter, das ist eine Art erzwungene Fürsorge. Erzwungene Fürsorge für uns selbst. Aber das ist nicht so einfach, denn schauen wir uns mal die Situation an. In einer Familie, in einer psychosomatischen Familie wird das Spiel des erpressten Erpressers gespielt. Wie geht man sich am besten unter die Haut? Gegenseitig. Versucht mich in meine Situation einzufühlen. Viele meiner Patientinnen sagen, dass ein Satz wie dieser, du weißt gar nicht, wie mir in meiner Haut zumute ist, wie oft dieser Satz fällt. Wie schaut so ein Spiel aus und wie trägt dieses Spiel dazu bei, dass wir an unsere Bedürfnisse, dass wir unsere Bedürfnisse noch weniger gewahr werden. Schauen wir uns diesen Dialog an. Und da habe ich diesen Satz geprägt, fühl dich bitte wie zu Hause in meiner Haut. Dieses Spiel wird gespielt in einer Familie. Also sei nicht nur empfindsam, sondern denke, handle und fühle so, als ob ich in deiner Haut stecke. Und das wird zum Zwang. Und ich zeige Ihnen ganz kurz diesen Dialog. Haben Ihre Beziehungsprobleme damit zu tun, dass Sie und Ihr Partner schon von Anfang an nicht zueinander passen oder dass Sie Fehler machen und scheitern? bei den starken Frauen, die mir gefallen, schaffe ich es nicht, locker zu bleiben und mich so zu verhalten, wie ich bin. Und für die anderen interessiere ich mich nicht. Erwarten Sie zu viel von Ihren Partnerinnen oder stellen Ihre Partnerinnen zu hohe Ansprüche an Sie? Ich bin ständig verkrampft. Ich muss jede Minute wissen, was Sie von mir halten. Sie sollen mich loben und mir sagen, wie toll ich bin. Ich will Sie gänzlich gewinnen, Sie an mich binden. Ich erwarte zu viel. Ein Patient von mir mit Colitis ulcerosa. Es scheint so, als wären Sie in Ihrer Angst, Ihre Patientin zu verlieren, auf Gedeih und Verderb auf Ihre Zuneigung angewiesen. Sie müssen Ihnen ständig Ihre Anerkennung und Sympathie bezeugen, damit Sie sich hier sicher sein können, nicht wahr? Ja, so ist es. Bekomme ich zu wenig Zuneigung, denke ich schon, dass ich hier nicht gut genug bin. Wie versuchen Sie, Ihre Partnerin an sich zu binden? Geht es Ihnen in erster Linie um das Kennenlernen Ihrer Vorlieben, um Ihren Erwartungen entgegenkommen zu können, oder darum, möglichst viel Zuneigung zu ernten, sozusagen auf gut Glück, indem Sie ihr den idealen Mann vorspielen? Es geht mir in erster Linie um Ihre Zuwendung, Ihre Anerkennung, die zu bekommen um jeden Preis. Und was tut sie? Sobald sie zu spüren beginnt, wie sie sich aufdrängen, was sie nicht alles von ihr erwarten, erzeugt das in ihr den Wunsch, sich so zu verhalten, wie sie es gerne hätten, oder funktioniert sie eher umgekehrt? Es ist so, als würde sie mich immer weniger ernst nehmen und weniger achten und meine Hingabe nicht erwidern. Sie wird immer irritierter und ich beginne immer stärker zu spüren, dass sie mich auf die Dauer nicht aushalten wird. Schließlich werde ich verlassen, sagt der Patient. Dann kommt die Zusammenfassung. Sie scheinen jemand zu sein, der Ungewissheit in einer Beziehung nicht ertragen kann. Seine Partnerin um Zuneigung erpresst, indem er sich ständig ihren mutmaßlichen Wünschen unterwirft. Sie spielen den idealen Mann vor und wagen nicht, zu sich zu stehen. Dieser Zwang wird schließlich zu viel für ihre Partnerin und sie verlässt sie. Sie stehen am Ende da wie ein erpresster Erpresser. Sie haben es nicht gewagt, zu sich zu stehen, offen zu sein und waren auch nicht an den wirklichen Wünschen ihrer Partnerin interessiert. Sie werden verlassen und fühlen sich nur gedemütigt und schlecht. Ja, genau. Wenn das einmal bemerkt wird, wenn das Spiel bemerkt wird, dann vom Klienten kann das Spiel schon unterbrochen werden. Und ich möchte jetzt nur noch ganz eine halbe Minute für etwas zurückkommen. So, das geht darum, dass unsere Klientinnen, das ist das letzte kleine Bürmchen, dass sie, wenn sie sich liebenswert wahrnehmen können und es wagen, zu sich zu stehen nach einer Weile, und das ist dann das Ende der Therapie, dass dann ihre Symptome verschwinden. Und ich möchte nur noch eine halbe Minute dafür verwenden, was für mich das Institut für systemische Therapie bedeutet. Für mich, ich komme aus Ungarn, zum Teil aus einer österreichisch-ungarischen Familie, aber lebe doch in Ungarn. Und also am ersten Mal, wo ich am IST war, wurde ich sehr freundlich und sehr nett aufgenommen. Und da war der Paul Watzlawick gerade da und Stefan, an ihn kann ich mich sehr erinnern, wie liebenswürdig er mit mir war. Und da dachte ich mir auch, wie viel es läuft hier. Und die laden ein, Watzlawick, Komori und all diese, und nicht Ilka Hoffmann, so all diese Denker, die so interessant sind. Dann dachte ich, IST wäre für mich Illuminative School of Therapy, nicht? Und dann dachte ich mir, nein, ich ging zum Sommerpraktikum. Hatte ich die Möglichkeit zu beobachten, wie sie arbeiten am IST, die Kollegen. Da dachte ich, oh, wie schön improvisieren sie. It's an improvisational source of therapy. Dann lernte ich sie aber immer noch weiter kennen. Und da dachte ich mir, oh Gott, these are indefatigable sympathetic therapists. Das ist das IST für mich. Dankeschön. Yeah.